Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format der Naturmedizin. Ich habe heute wieder meinen lieben Freund hier eingeladen. Ganz herzlich willkommen, lieber Wilfried Obel. Danke, dass du da bist.
Bitte, gerne. Ich freue mich auch. Dankeschön.
Lieber Wilfried, ich habe ein paar Leute gefragt nach einem Thema, ja, was einfach sehr häufig in der Praxis bei Menschen zu sehen ist und man sich fragt, warum passiert das und wie kriege ich es möglichst schnell wieder los. Mhm. Und das Echo war tatsächlich Verstopfung und Durchfall. Mhm. Zwei Scheiß-Themen. Entschuldigung, nehme ich wieder zurück, aber es musste gerade raus. Sehr unangenehm, kann ich mir das gut vorstellen. Wie sollte denn ein korrekter Stuhl mal überhaupt aussehen, dass man weiß, dass alles in Ordnung ist mit meinem Darm?
Vielleicht sollte man hier besser ein Foto einblenden.
Nein, das können wir nicht machen.
Wie soll ein ordentlicher Haufen aussehen? Ne? Also das ist, aber es ist richtig, ein unangenehmes oder ein komisches Thema. Aber auch in Seminaren stehe ich dann da vorne und versuche dann irgendwie zu erklären, auch mit Händen und Füßen und mit einer einigermaßen bildlichen Darstellung, weil wie kriegt man das beschrieben? Also im Grunde genommen rein geometrisch gesehen eine Wurst. Mhm. Die Dicke der Wurst sollte nicht zu groß sein, sodass eben das zu der jeweiligen anatomischen Verhältnissen der Person passt. Mhm. Und eine nicht zu weiche und nicht zu harte und keine krümelige und keine knödelige Konsistenz haben und auch nicht breiig sein und auch nicht zu viel stinken und von der Farbe her schon ein mittleres Braun besitzen, was letztendlich durch den Farbstoff Bilirubin aus der Leber produziert wird. Das ist sozusagen, das sind die abgebauten roten Blutkörperchen, die dann regeneriert werden und der dabei übrig bleibende Farbstoff ist das Bilirubin und der färbt den Kot eigentlich so braun. Mhm. Der würde ohne dieses Bilirubin der Leber nicht braun sein, sondern wäre dann beispielsweise grau oder grünlich und dann ist dann tatsächlich auch die Farbe des Kots gleichzeitig schon ein Hinweis darauf, was eventuell nicht so richtig stimmen könnte. Ne?
Frage, könnte auch die Anzahl Blätter von Toilettenpapier, die man braucht, um sich den Hintern zu wischen, noch eine Aussagekraft geben?
Oh ja, also das finde ich immer ganz bewundernswert, wenn ich unsere Hunde sehe, wenn die ihr Geschäft machen, hinterher ist der Po blitzsauber. Das heißt, ich denke, da bin ich dann auch mit dem Feuchtetuch dabei, die kommen ja dann in die Wohnung wieder zurück, um das abzuwischen. Manchmal, wenn die draußen sind, kriegen die auch den Hintern abgeduscht. Also das kann schon mal sein, dass da viel mehr Dreck da dran ist, weil die auch draußen rumlaufen. Aber so ein einzelnes Hundegeschäft, was jetzt gesund ist und wo dann der Schließmuskel richtig funktioniert und die letzte Portion abgegeben wird und durch das Schließen der Muskulatur praktisch auch wieder dicht verschlossen wird, da bleibt nichts am Po hängen. Also theoretisch sollte es ohne Toilettenpapier vonstatten gehen. Nur da fühlt sich natürlich auch keiner wohl. Ist auch richtig so. Dann wird dann mit einem Feuchti nachgewischt. Das ist absolut alles in Ordnung. Aber dass man Mengen von Toilettenpapier braucht, das ist garantiert nicht gut.
Also dann ist es eher wieder zu feucht und das zeigt, dass da irgendwas wieder nicht gestimmt hat.
Oder? Ja, also auch von der Konsistenz schmierig, breiig, wie auch immer. Also das wird dann auch ganz schnell unappetitlich. Und das.
Aber das kann sich eigentlich von einer Woche massiv ändern. Da kannst du einmal wirklich eine Rolle riesen Streifen brauchen, 10 Mal den Hintern wischen und auf der anderen Seite der Woche später kann es mir eigentlich mit 2 Blätterchen das schon stimmt. wieder gut sein. Ja. Hat das einfach mit der Situation zu tun, was ich gerade gegessen habe?
Also wenn es einen Bereich gibt im Körper, der extrem schnell auf etwas reagiert, was von außen sich verändert, dann ist es der Darm. Das bedeutet, diese kurzen Veränderungen der Qualität der Konsistenz des Kots oder auch die Qualität der Verdauung, die man so spürt, oder habe ich jetzt Blähungen und ist irgendwas heute anders als gestern, dann kann das mit so vielen verschiedenen Dingen zu tun haben, weil der Darm wirklich auf alles reagiert. Auf das, was ich esse, auf das, was ich denke, auf das, was ich fühle, Bauchhirn, ne, Stichwort. Und das läuft alles zusammen, unter anderem auch in den EC-Zellen, die ich eben angesprochen habe. Diese wichtige enterochromaffine Zelle des Darms, also diese Geschmacksknospe und auch die emotionale Zelle des Darms. Und die macht sofort eine Reaktion mit den dazugehörigen Systemen im Darm und die sorgen dann dafür, dass ich heute einen normalen Stuhlgang habe, morgen einen leichten Durchfall, übermorgen vielleicht einen etwas harten Stuhlgang und dann ist es wieder eine Woche in Ordnung und dann kommt wieder mal was, wo es nicht ganz so stimmt.
Das ist, wenn ich das so höre, von dir, mit dem, wenn der Darm sich sehr schnell verändert, dann ist das nach meiner Interpretation her jetzt eigentlich immer noch gut. Alles okay. Es zeigt mir einfach, dass ich etwas gegessen habe, was mein Körper jetzt nicht so schätzt und es immer schneller wieder los wird. Und auf der anderen Seite reagiert er ja sofort wieder zum Guten.
Das ist richtig. Es ist irgendetwas passiert, was du nicht verdauen konntest. Mhm.
Das heißt, das Problem beim Stuhl ist vielmehr Verstopfung. Dann habe ich ein dauerndes Problem oder eben Durchfall. Es bleibt ständig im Durchfall.
So ist es.
Solange sich was verändert vom Kurzen innerhalb von einer Woche, von dem zu dem Extrem, ist eigentlich alles okay. Es zeigt mir nur, ich habe was falsch gemacht.
Könnte man so sagen, also wenn man es ein bisschen kritischer betrachtet, sollte eben der Normalzustand und der auch permanent vorhandene Zustand sollte eben eine gute Qualität des Kots sein. Und dann muss man sich keine Gedanken darüber machen, wenn man mal ein, zwei Tage Durchfall hat oder eine Verstopfung hat oder etwas Schwergängiges, so wie das wieder zurückgeht, ist es gut. Nur wenn dieser Zustand über einen längeren Zeitraum anhält, dann muss man halt gucken, was ist da los.
Mhm. Ja. Also so über zwei Wochen hinweg eigentlich immer zu viel verliert oder eben nicht kann.
Richtig.
Was ja, ist das mehr ein Frauenproblem, Verstopfung?
Schwer zu sagen.
Also hast du jetzt auch noch nicht so gehört?
Ja, es gibt eine Verbindung, was die Absatzfähigkeit des Stuhls durch die Konsistenz anbelangt, weil er eben zu dick ist, was mit der Entwässerung zu tun hat. Und es gibt verschiedene Formen von Schilddrüsenproblemen, die den Stuhl oder die den Kot oder den Inhalt des Dickdarms zu stark entwässern. Und das führt ja dann zu einer Verstopfung.
Ach, das war jetzt also die Ursache. Bei einer Verstopfung kann es die Schilddrüse sein, die zu viel Wasser rauszieht.
Ja, und dann wäre
also ist das
dann
eine Überfunktion der Schilddrüse?
Das kann man so nicht sagen. Es ist also irgendeine Fehlfunktion der Schilddrüse, die dann dafür sorgt, dass es wird dann auch sowas wie ein Serotoninblock im Darm gesetzt. Und Serotonin ist für die Peristaltik nötig. Die wird dann auch zurückgefahren. Und das hat dann auch wieder emotionale Faktoren. Ach, also wirklich sehr, sehr kompliziert. Aber man kann sagen, wenn es eine Verbindung gibt zwischen der Erhöhung der Häufigkeit von Verstopfungen bei Frauen, dann würde ich mal sagen, kann das gut auch mit der im Verhältnis 1:4 stattfindenden Belastung von Frauenschilddrüsen. Ne? Also Frauen haben viermal häufiger Schilddrüsenprobleme als Männer. Also könnte man sagen, dass dann auch die schilddrüsenassoziierten Toilettenprobleme viermal höher sind bei Frauen als bei Männern. Also insofern würde da eine Parallele entstehen. Mhm. Ja.
Also ich hätte jetzt gerne auch die Logik gefragt, warum Frauen viermal mehr Schilddrüsenprobleme haben. Hast du da eine kurze Ahnung, bevor wir wieder ins Stuhlgang gehen?
Weil die sich viermal häufiger die Schuld geben, als wie die Männer.
Ah, das sind wir wieder bei der Schulddrüse.
Ja, also das ist jetzt eine ganz platte Aussage, aber es hat wirklich viel damit zu tun, dass
emotionale Hintergrund, okay.
Und eben auch das Mütterliche, ne? Das Übernehmen von Verantwortung in jedem Fall. Mhm. Und zwar für das Kind, für die Eltern, für die Großeltern, für die Schwiegereltern, für den Ehemann, für die Familie grundsätzlich, für den Verein, für den Arbeitgeber und so weiter. Mhm. Das hört bei Frauen manchmal endlos nicht auf. Mhm. Und da muss ich sagen, da gibt es dann halt doch einige Männer, die sagen dann früher schon mal, das geht mich jetzt wirklich nichts an. Ne? Also das ist nicht mein Ding.
Und die ganzen Sorgen, die sich immer wieder machen, das geht dann auch wieder auf diese Schilddrüse.
Ja, und da muss man sich wirklich fragen, sind das meine Angelegenheiten? Ganz klar. Und auch, wie entscheide ich mich? Und auch dieser Begriff, wenn ich nicht zu Potte komme mit einer Entscheidung, dann habe ich dann auch das Problem, nicht zu Potte kommen, dass es irgendwo blockt. Und Männer sind durchaus entscheidungsfreudiger als Frauen.
Also sind wir hier mitten im Thema der Verstopfung. Also man sollte hier echt schauen, ob es jetzt wirklich über die Schilddrüse ist, über dieses zu viel annehmen, ist es mein Problem oder ist es sein Problem? Dass man hier ein bisschen trennt. He?
Ja,
und da
durchaus.
Könnte es schon viel besser sein.
Da kann was passieren,
okay. Gut, dann gehen wir wieder richtig in den Darm rein. Mhm. Weil ich vermute immer noch, dass innerhalb dem Darm etwas Entscheidendes fehlt oder zu viel ist, dass es entweder zum einen oder anderen extrem reagiert. Kann das sein?
Das kann sein. Wenn wir das Ganze mal physiologisch betrachten, also nicht aus dieser psychischen Schiene oder auch durch die Co-Ursache von der Schilddrüse gehen, dann kann natürlich auch die Ernährung, die ist ein ganz großer Problemfaktor bei Verstopfung, zu wenig Ballaststoffe. Zu wenig Ballaststoffe und zu viel Eiweiß. Das ist ganz klar ein Thema, was also zu Verstopfung führen kann.
Zu viel Eiweiß?
In der Nahrung.
Okay, also zum Beispiel?
Zu
viel Fleisch?
Ja, also ich nenne das Eiweißmast. Ne? Mhm. Also wer, was weiß ich, im Februar bei plus 3 Grad auf dem Balkon geht zum Angrillen, weil er endlich froh ist, jetzt gibt's mal wieder frisch gegrilltes, ist ein bisschen gehässig dargestellt, aber das sind dann Menschen, zu denen gehört das Fleisch zum Lebenselixier, warum auch immer. Und da wird viel Fleisch und Wurst gegessen und natürlich auch noch Käse und dann gelegentlich auch nochmal ein Gemüse, was Eiweiß enthält. Und diese Überversorgung mit Eiweiß ist ein Problem für den Dickdarm. Letztendlich, also eigentlich für den gesamten Darm, aber im Dickdarm macht sich dann durch die Eiweißverdauungsstörung erst so richtig übel bemerkbar. Und das kann auch durch die Veränderung des Milieus, in erster Linie in Richtung basisch, durch das Ammoniak, zu einer Verstopfung führen. Weil das Ammoniak, könnte man jetzt so mutmaßen, diese EC-Zellen narkotisiert. Und die EC-Zellen produzieren das Serotonin für die Peristaltik, sprich für die Muskelbewegung des Darms. So hätten wir dann eine Kausalkette aufgebaut.
Du hast aber auch Ballaststoffe genannt. Also wo ich mal zum Beispiel dieses Nahrungsergänzungsmittel genommen habe, Colostabil, mit Wasser angesetzt habe, getrunken habe, habe ich so festgestellt, es geht auf, diese Ballaststoffe, und es hat einen kompakten Stuhlgang gegeben, der eigentlich so für die Darmreinigung geeignet ist. Jetzt sagst du aber gerade, Ballaststoffe machen zu wenig Ballaststoffe, gibt Verstopfung.
Richtig.
Aber wenn ich ja dieses Colostabil speziell genommen habe, hat es ja diesen dicken Stuhl gegeben, der ja wirklich gereinigt hat.
Gut, grundsätzlich ist es aber erstmal so, es gibt eine Volumenvergrößerung des Darminhaltes und das wiederum spricht die Rezeptoren in der Darmwand an und die wiederum werden dann dazu gebracht, sich heftiger zu bewegen. Das heißt, der eigentliche Transportmechanismus des Darms wird dadurch angeregt.
Ah, okay.
Das geschieht nicht mit einem schweren, kompakten, fetten, dichten Stuhl, sondern es sollte dann ein lockerer, eher leichter oder dem Wasser etwas schwerer als Wasser, darf er schon sein, Kot sein, der dann eben aufgelockert wird durch die Ballaststoffe.
Also bleiben wir bei der Verstopfung. Die Leute sollten mehr Ballaststoffe essen, viel weniger Eiweißmast zu sich nehmen.
Ja.
Wie sieht's aus mit Fetten und Wasser und sollen sie mehr fetthaltig essen? Sollen sie viel trinken? Oder gibt es da eine, wenn jetzt die Schilddrüse jetzt keine Diskussion wäre, die das Wasser explizit rauszieht, gibt es da sonst noch irgendwelche Tipps?
Also das Wichtigste hast du jetzt angesprochen, das ist Wasser. Also ausreichend oder gutes Wasser trinken ist ganz, ganz wichtig. Also viele Menschen, die unter Verstopfung leiden, die trinken tatsächlich zu wenig. Und wenn dem Körper Wasser fehlt für seine lebenserhaltenden Funktionen, dann sucht er im Verdauungstrakt, wo ist denn da noch Wasser? Und dann zieht der Körper das letzte bisschen Wasser noch aus dem Dickdarm heraus, weil er es eben für die Leber braucht oder für andere Aufgaben. Und dann fehlt das natürlich im Darm und dadurch wird der Stuhl, der Kot dann fest.
Okay.
Ja, also insofern Wasser trinken, ganz, ganz wichtig.
Und Fett, wie stehst du dazu?
Fett ist relativ neutral zu betrachten.
Also man hat so das Gefühl, es schmiert dann besser und es rutscht, oder?
Ja, aber Fett wird ja im Prinzip für viele Dinge im Körper gebraucht, um andere Aufgaben zu erfüllen. Und wenn ich jetzt zu viel Fett esse, dann ist es grundsätzlich nicht gut für den gesamten Verdauungstrakt. Das kann also auch die enzymatischen Reaktionen im Bereich der Gallensäuren, der Leber etwas überfordern. Also man sollte schon sehen, dass man auch gute Öle und gute Fette nimmt. Mhm. Aber das ist relativ selten, dass der Darm unter zu viel Fett leidet, sondern es wird schon im oberen Verdauungstrakt so viel an Enzymen ausgeschüttet, dass also die Fettkügelchen ausreichend verdaut und aufgeschlossen werden und dann über das Lymphsystem in den Körper gelangen.
Ist eine Fehlbesiedlung des Mikrobioms, die zu Verstopfung führt, auch ein Thema oder eher umgekehrt nur beim Durchfall?
Nein, unbedingt auch. Also auch eine Fehlbesiedlung des Dickdarms mit viel Fäulnisbakterien kann sowohl Durchfall erzeugen, weil nämlich Fäulnis bedeutet das Entstehen von Gift. Das Entstehen von Gift im Dickdarm letztendlich bedeutet, dass der Körper lieber sich nicht so viel von dem giftigen Wasser wieder zurückholt. Er braucht es zwar, aber es muss dann sehr aufwendig aufbereitet werden.
Aber den gibt es auch für Verstopfung?
Ja, das gibt es auch für Verstopfung. Okay. Ja, also ein Mikrobiom.
Und wie kriegt man das wieder hin, wenn wirklich die Ursache eine Fehlbesiedlung ist innerhalb des Darms?
Dann sollte man natürlich gucken, wo liegt die Fehlbesiedlung. Idealerweise macht man dann eine Kontrolle der Leitstämme und auch eine Kontrolle von Bakterienstämmen, die schleimbildend sind oder die den Schleim fressen. Akkermansia-Bakterien beispielsweise und Prausnitzi-Bakterien. Das sind Bakterienstämme, die sind ganz wichtig auch für das Zusammenstellen der Konsistenz des Kots. Mhm. Und wenn da ein Ungleichgewicht ist, kann das dann auch zur Verstopfung führen. Mhm. Und die müssten dann eben auch ins Gleichgewicht gebracht werden.
Würde auch schon reichen, wenn man da einfach ein Probiotikum nimmt?
Jein. Also da sind die Präbiotika fast geeigneter, also wie zum Beispiel ein Colostabil, weil das nämlich eine natürliche Ernährung enthält für die Darmbakterien, die dann eben für einen gesunden oder für eine gesunde Konsistenz des Kots sorgen.
Also sind Sie immer wieder bei den Ballaststoffen?
Hä? Sind wir in dem Fall dann wieder bei den Ballaststoffen, die ja quasi die Nahrung für die guten Bakterien darstellen.
Okay. Also kann man sagen, wenn wir jetzt Richtung Durchfall rübergehen, dass das Thema Verstopfung gelöst werden kann durch das Zuführen von Ballaststoffen im großen Maßes und Zurückfahren von Eiweißmast. Mhm. Dann sollte man eigentlich ein bisschen Geduld haben, aber mit viel Wasser trinken, dass man dieses Thema vom Tisch kriegt.
Und vielleicht noch ein bisschen Milchsäure trinken. Ne? Weil meistens Milchsäure, das MyRegulate beispielsweise, okay. Weil die Milchsäure sorgt.
Da sind die Bakterien drin, genau. Die Milchsäurebakterien und noch weiteres, oder?
Nein, es ist dort auch nur ein spezieller Milchsäurestamm drin, der aber hocheffizient ist. Der soll ja nicht dafür sorgen, dass im Grunde genommen die gesamte Besiedlung aufgestockt wird, sondern das ist eine akute, eine momentane, ganz starke Unterstützung von den Funktionsabläufen.
Okay.
Ja, und das ist das Wertvolle eigentlich dabei. Und es wird dann der pH-Wert geregelt, weil die Milchsäure ist sauer und der alkalische Darm ist dann alkalisch, basisch. Und dann geht das in Richtung Neutralisierung. Durch die Milchsäure.
Okay. Dann kehren wir es mal um, gehen jetzt in den Durchfall rein. Das heißt, es kommt gar nichts mehr Kompaktes raus, sondern es fließt durch. Also vermutlich wird auch gar nicht mehr groß verdaut.
Das stimmt, Durchfall. Man hat dann
Bestandteile. Also kommt der Körper über kurz oder lang in eine Mangelerscheinung, oder?
Ja, das ist so, wenn die Resorptionsleistung und die Milieusituation im Dünndarm sehr schlecht ist, dann kommt ein ungut vorbereiteter Darminhalt kommt dann am Dickdarm an. Meistens geht das auch, wenn ein dauerhafter Durchfall vorhanden ist. Der hat ja irgendwann mal angefangen. Und dann bleibt er auch, weil die Situation einfach daneben ist. Und die Situation ist deswegen daneben, weil aufgrund dieser starken Schräglage zum Beispiel des Milieus im Enddarm kein Wasser mehr herausgezogen wird, sondern das Wasser wird drin belassen. Weil das Wasser rückzuresorbieren wäre schlimmer, weil dann nämlich eine vermehrte Vergiftung des Körpers stattfindet, als dass man es jetzt drin belassen würde.
Also wir haben etwas im Darm drin, was der Körper einfach rausschwemmt und es nicht noch zusätzlich bindet.
So könnte man das erstmal...
Das war ja schon mal gut, dass der Körper das macht.
Das ist im Grunde genommen erstmal auch eine gar nicht so schlechte Schutzeinrichtung, wenn sie denn nun für einen bestimmten Zeitraum von 1, 2 oder meinetwegen auch mal 3 Tage vorhanden ist. Aber dann sollte das schon wieder weggehen, weil auch, wie du beschrieben hast, dann Elektrolyte flöten gehen, Mikronährstoffe flöten gehen, aber die sind ja schon vorher flöten gegangen, weil sie erst gar nicht resorbiert wurden. Man hat eine Fructose-Malabsorption im Dünndarm aufgrund verschiedener Prozesse. Das heißt, es kommt zu viel Zucker an. Dieser Zucker stört dann auch die Bakterienstämme, dann verweigern die ihre Arbeit. Das führt dann auch dazu, dass dann die entsprechenden Rezeptoren die Wasserresorption einstellen. Auch das kann zu Durchfall führen.
Was macht man? Was ist jetzt das Rezept dagegen, das wieder zu stabilisieren?
Also da müsste man schon ziemlich genau suchen, wo die Ursache liegt. Und da ich nun mit Menschen, die zu mir kommen, dann grundsätzlich eine Milieuanalyse mache, sehe ich dann meistens einen stark übersäuerten Zwölffingerdarm und auch Dünndarm und Gärungsprozesse.
Also wenn man Durchfall hat, muss man zum Therapeuten gehen, wenn es nach 3 Tagen nicht besser wird?
Ja, würde ich schon vorschlagen. Okay. Ja.
Und da haben wir den naturheilkundlichen Weg und den schulmedizinischen Weg. In der Schulmedizin macht man da gleich die Stuhlanalyse und schaut, was das Problem ist nach 3 Tagen. Oder gibt man da ein Antibiotikum?
Also weiß ich jetzt gar nicht so genau, weil ich dort in einem relativ seltenen Austausch mit Medizinern bin.
Da gehen also, wir es auch naturheilkundlich mal an.
Natürlich gibt es verschiedene Medikamente, die dafür sorgen, dass eben diese Wasseradsorption aus dem Dickdarm wieder stattfindet. Also man kann es ganz klar medikamentös behandeln. Dann ist zunächst mal der Stuhlgang, der Durchfall weg.
Aber das Problem nicht.
Das Problem nicht. Es kann dann auch sein, dass man sieht, da ist eine Infektion, Magen-Darm-Infektion, klar, das ist der Klassiker für Durchfall. Und dann geht das von selbst wieder weg, weil der Darm sich erholt. Dann kann man den Darm unterstützen aus schulmedizinischer Sicht. Verschreibt der Arzt dann vielleicht auch ein Ballaststoffpräparat oder er gibt den Hinweis, mit Ballaststoffen kann man da was machen. Mhm. Oder das Medikament beinhaltet vielleicht auch ein Antibiotikum. Und dann wird der Durchfall erstmal wieder ausgebügelt.
Das kann ja auch ein Erreger sein. Also ich mag mich an einen Fall erinnern, wo ich in einem Ausland war, in Tunesien. Und dann war nach dem Urlaub 3 Monate lang immer Durchfall. Ja. Also da muss man sich ja was eingefangen haben
das
in diesem
richtig.
Land. Mhm. Und hier wäre ja eigentlich die Ursachenanalyse gut gewesen,
ja.
statt 3 Monate lang zu warten.
Das stimmt. Also da insofern ist dann auch der Schulmediziner eigentlich angehalten, eine Analyse durchzuführen, die eventuell dazu führen kann, dass es einen Mitbewohner gibt, der da nicht hingehört, der aber verantwortlich ist für den Durchfall. Also das ist völlig klar. Mhm. Das kann sein. Und dann müsste der natürlich beseitigt werden. Mhm. Ja.
Also wir haben jetzt einen Erreger eigentlich als Ursache herausgefunden, aber kann es auch andere Sachen sein, die jetzt nicht von außen her neu in den Darm gekommen sind?
Nun ja, die Gärung. Aus meiner Sicht ist eben die Falschverdauung im Magen und die darauf folgende Fehlverdauung im oberen Verdauungstrakt, Zwölffingerdarm und Dünndarm, erzeugt sehr oft Gärungsprodukte, unter anderem Essigsäure und Brennstraubensäure. Das erzeugt auch Kohlendioxid oder auch Methan. Wenn sogar Methanbildnisse sich dort aufhalten, das ist eine ganz krasse Fehlbesiedlung des Dünndarms, kann aber vorkommen. Dann habe ich auch Blähungen, weil ich eine erhöhte CO2-Bildung habe, eine erhöhte Gasbildung im oberen Verdauungstrakt. Und oftmals gehen ja auch Blähungen einher mit Durchfall. Das ist dann das, wo scharf geschossen wird. Ne?
Also das gefährlich.
Ja, okay. Das hört man dann durchaus schon mal auf der Raststättentoilette, wo ja alles akustisch gläsern ist. Also da würde ich die ein oder andere Schüssel gerne lieber nicht sehen. Ne?
Aber dort ist dann wirklich, dass dieser Prozess entsteht, ist eigentlich eine Fehlernährung auf den individuellen Körper bezogen.
Genau.
Eine Fehlernährung.
Das ist eine Fehlverdauung, die aufgrund von einer langjährigen möglichen falschen Lebensführung unter anderem Ernährung, zurückzuführen ist.
Was dann anfangen kann im Magen mit zu wenig Magensäure, wo die Eiweiße nicht aufgespaltet werden und. Das kann also...
So ist es.
Okay, also auch hier wirklich eine naturheilkundliche Medizin mal aufsuchen, nach spätestens 3 Tagen, um der Ursache auf den Grund zu gehen.
Ja.
Und ist es nach deinen Erfahrungen in der Mehrzahl aller Fälle wirklich das, was du jetzt gerade geschildert hast? Oder... ist dieser Faktor, dass von außen ein Virus, ein Bakterium reingekommen ist, auch sehr häufig?
Also diese Virusinfektionen, Magen-Darm-Infekt, die kommen schon öfters mal vor. Aber die gehen dann tatsächlich meistens auch relativ gut wieder weg. Oder sie sind die Startsequenz gewesen für eine lang andauernde Problemsituation. Aber dann war da natürlich das Ganze sowieso schon sehr kippelig. Und da haben wir dann wieder die Gratwanderung. Da ist dann wirklich derjenige erstmal abgestürzt. Und da muss man gucken, dass man Rettungsmaßnahmen trifft. Und das wäre dann die Korrektur des oberen Verdauungstraktes, indem man dort das Milieu in den richtigen Wert bringt. Guckt, was ist mit dem Magen, was ist Magensäure, was ist mit der Standardernährung. Wird gut genug gekaut, wird schnell gegessen, habe ich Stress, habe ich Verdauungsprobleme, habe ich zu wenig Enzyme, fehlt Enteropeptidase. Also da ist natürlich schon wieder ein ganzes breites Feld, was sich da einem eröffnet. Und da haben wir ja auch das ein oder andere schon angesprochen in den vorangegangenen Vorträgen, wo ich sagte, das ist nicht in Ordnung und hier passt es nicht. Und ein mögliches Symptom von diesen Fehlprozessen kann dann auch Durchfall sein, aber auch Verstopfung. Also es kann dann auch wieder in beide Richtungen gehen.
Abschließend, nochmals, bei Durchfall nach 3 Tagen sollte man wirklich zum Arzt gehen oder zu einem naturheilkundlichen,
ja, vielleicht auch schon nach 2, wenn das verbunden ist mit Schmerzen oder man merkt wirklich, boah, das ist voll daneben. Also meistens hat man dann auch ein Gefühl dafür, jetzt wird es kritisch, dann gehe ich mal lieber. Mhm. Es gibt auch Leute, die sagen nach einer Woche, oh, das ist alles nicht so schlimm, zwischendurch war es ja auch mal wieder weniger. Mhm. Also da gibt es jetzt keine Faustformel. Ne?
Und bei Verstopfung? Das kann auch sehr unangenehm sein.
Also oder? Da würde ich dann tatsächlich auf jeden Fall mal auf solche Selbstheilungsdinge zurückgreifen, wie es mal mit Ballaststoffen versuchen zunächst oder mit viel Wasser trinken. Und wenn das dann nach 1-2 Wochen nicht besser wird, dann vielleicht auch mal zum Therapeuten gehen. Ja. Wobei die Verstopfer, die kommen mitunter erst nach Monaten, weil es werden ja dann auch frei verkäufliche Abführmittel einfach mal genommen, ne? Oder auch der Arzt.
Ja, so Zäpfchen habe ich auch schon gehört.
Ja, oder? Wird dann gemacht und dann ist es dann erstmal in Ordnung. Und dann wird dem eigentlichen Problem gar nicht mehr viel Bedeutung beigemessen, weil aufgrund der Behandlung mit einem Medikament ist es ja jetzt auch erstmal besser.
Mhm. Okay. Habe zwar auch schon gehört, dass nachher eigentlich alles gut war und das Problem nicht mehr entstanden ist, weil die Verstopfung kann ja auch aufgrund von Stress, von örtlichen Veränderungen, wo man gerade lebt oder Urlaub zum Beispiel, hört man auch sehr häufig, dass man dann im Urlaub sofort einfach andere Umstände, anderes Essen verstopft ist, der Darm mag es nicht vertragen oder dann macht so ein Zäpfchen durchaus mal Sinn, oder?
Unbedingt, das kann man dann machen, weil eine Sofortmaßnahme ist wie die Feuerwehr und da ist eigentlich erstmal fast alles erlaubt, ne? Weil es führt dazu, dass der Körper entstresst wird und dass ich runterkomme von dem Level, aber dann sollte man in die Ursachenfindung gehen.
Herzlichen Dank, lieber Wilfried. Danke, dass wir dieses Thema durchgehen durften. Mhm. Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hoffe ich auch da, mit dieser Sendung ein bisschen Rat gegeben zu haben, dass wir ein bisschen Perspektivwechsel gekriegt haben und wünsche Ihnen alles Gute. Auf ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.